SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute,
12. Juli 1679. Karl II., König von England, erlässt die Habeas Corpus Akte.
Juni 2024 bei einem Fundraising-Dinner der Republikanischen Partei. Ein Kandidat des Make America Great Again Lagers stellt seine Pläne für die mögliche zweite Amtszeit Donald Trumps vor.
Guten Abend, mein Name ist James Judge und ich kandidiere für den US-Kongress im 15. Kongressbezirk von Florida. Ich werde am ersten Tag von Präsident Trumps Amtsantritt ein Gesetz zur Aussetzung des Habeas Corpus vorlegen. Dies wird Präsident Trump die Befugnis geben, die verräterischen Beamten und Subversiven zu verhaften und einzusperren, die jetzt Positionen in unserer Regierung innehaben.
Habeas Corpus. Dieses Rechtsprinzip soll Bürger vor willkürlichen Verhaftungen schützen. Es garantiert jedem Inhaftierten das Recht, dass sein Haftgrund binnen kurzer Zeit von einem Gericht geprüft wird. Ist der Grund nichtig, so muss der Inhaftierte freigelassen werden. In der US-Verfassung heißt es:
Das Habeas Corpus-Prinzip darf nicht ausgesetzt werden, es sei denn, dass die öffentliche Sicherheit dies im Falle eines Aufstandes oder einer Invasion erforderlich macht.
Doch aufgrund dieses Zusatzes ist dieses Freiheitsrecht immer dann in Gefahr, wenn Regierende sich mehr Handlungsspielraum im Kampf gegen Staatsfeinde verschaffen wollen, tatsächliche oder vermeintliche. So wie 2006 Präsident Bush im sogenannten War on Terror.
Wir müssen sicherstellen, dass diejenigen, die Terroristen befragen, im Rahmen des Gesetzes weiterhin alles tun können, um Informationen zu erhalten, die amerikanische Leben retten können. Die Verabschiedung dieses Gesetzes sollte oberste Priorität haben. Der uns vorliegende Gesetzentwurf würde nicht nur die Habeas Corpus aussetzen, es beseitigt es einfach dauerhaft.
Dabei ist dieses Grundrecht ein Fundament der Menschenrechte. Seinen Ursprung hat Habeas Corpus in England. Das Unterhaus hat dieses Grundrecht in einem 400 Jahre währenden Tauziehen dem König abgerungen.
Mein Name ist Peter Östmann. Mein wissenschaftlicher Schwerpunkt liegt in der Rechtsgeschichte des Mittelalters und der frühen Neuzeit und dort insbesondere auf der Geschichte von Gerichtsbarkeit und von Prozessrecht. Es gab bereits im 13. Jahrhundert die sogenannte Magna Carta, den großen Freiheitsbrief von England. Da musste der König Johann Ohneland 1215 24 Baronen bestimmte Zugeständnisse machen. Und dazu gehörte auch schon, dass sie nicht verhaftet werden durften. Habeas Corpus ist lateinisch und heißt, du mögest den Körper haben.
Wir ordnen an, dass der Körper des von ihm Inhaftierten zusammen mit dem Tag und dem Grund seiner Festnahme vor unser Gericht gebracht werden möge.
Der Gefangene konnte den Antrag stellen, dass geprüft wird, ob der Richter so gegen ihn vorgehen durfte. Aber diese Magna Carta ist in Vergessenheit geraten dann und wurde eigentlich im 17. Jahrhundert wiederentdeckt. Und das ist eigentlich rechtshistorisch ganz interessant, weil sich in diesen Machtkonflikten in England das Parlament gegen den König durchgesetzt hat.
My Lords and members of the House of Commons.
Im Parlament hat der aktuelle König, Charles III., nichts zu sagen. Seine Thronrede zur feierlichen Eröffnung der Sitzungsperiode ist ihm von der Regierung im wahrsten Sinne des Wortes vorgeschrieben worden.
I pray that the blessing of Almighty God may rest upon your councils.
Der König hält seine Rede im Sitzungssaal des Oberhauses. Die Abgeordneten des Unterhauses werden zuvor höflich gebeten, den Saal zu wechseln.
Mr. Speaker, the King commands this honorable House to attend His Majesty immediately in the House of Peers.
Seit 1642 hat kein Monarch mehr das Unterhaus betreten. Der letzte König, der einen Schritt ins House of Commons wagte, kam mit Waffengewalt.
My Lord, Gentlemen, der König kommt! Und 100 Bewaffnete kommen mit ihm!
Auch ein Charles, Carolus oder Karl, der erste dieses Namens aus dem Haus der Stuarts. Im Film gespielt von Sir Alec Guinness.
Mr. Speaker, ihr werdet den Mitgliedern des Hauses sofort mitteilen, dass ihre Anwesenheit für die Wohlfahrt der Nation nicht länger erforderlich ist. Ich erkläre dieses Parlament für aufgelöst.
Ein Schritt mit schwerwiegenden Folgen für die Nation und für den König selbst. Dramatisch in Szene gesetzt von Regisseur Ken Hughes im Jahr 1970.
Euer Majestät, ist euch bewusst, dass ihr durch eure heutige Handlungsweise diese Nation an den Rand eines Bürgerkriegs bringen werdet?
Einer der vielen Streitpunkte zwischen Parlament und König: Charles I. ignoriert Habeas Corpus immer dann, wenn er Geld braucht.
Wenn wir eine schlagkräftige Armee nach Schottland führen wollen, kostet uns das 1 Million Pfund. Die Krone verfügt über 1 Million.
Karl I. hat dann von seinen adligen Untertanen Darlehen erpresst und hat ihnen angedroht, wenn ihr mir dieses Geld nicht gebt, dann sperre ich euch ein. Ohne irgendeine Begründung. Die wurden verhaftet und nur wieder freigelassen, wenn sie Kaution gezahlt haben.
Charles Stuart, König von England. Ihr seid für schuldig befunden, an unserem Volk Hochverrat begangen zu haben. Ihr sollt an einen bestimmten Ort gebracht werden, wo ihr durch das Beil des Henkers vom Leben zum Tode befördert werdet.
Ein König verliert seinen Kopf. 140 Jahre vor Beginn der Französischen Revolution. Charles II. Muss zwar nicht so lange wie Charles III. Auf die Thronbesteigung warten, ein schweres Erbe tritt er dennoch an. Die Zeit des Bürgerkriegs hat Charles II. Im Exil verbracht, am Hof Ludwigs XIV. Und in den Niederlanden. Nach dem Tod seines Vaters regiert zunächst der Abgeordnete Oliver Cromwell das Land in einer Art Militärdiktatur.
Die Armee ist eben auch nicht in der Lage, eine andere Ordnung zu schaffen, die Zustimmung findet. Mein Name ist Ronald Asch, ich bin Frühneuzeitler. Spezialgebiete waren und sind die britische Geschichte des 16. und 17. Jahrhunderts und die Geschichte von Monarchie und Adel. Hätte es freie Parlamentswahlen gegeben in 1650er Jahren, dann hätte das Unterhaus wahrscheinlich eine royalistische Mehrheit gehabt.
Nach dem Tod von Lord Protector Cromwell sehnt sich das Land nach Stabilität und holt schließlich den Thronfolger aus dem Exil. Charles II. Kehrt 1660 zurück nach London. The Merry Monarch nennen ihn seine neuen Untertanen. Nicht nur, weil er als lebensfroh gilt, sondern vor allem wegen seiner zahlreichen Mätressen. Nach der Herrschaft des sittenstrengen Puritaners Cromwell werden die Theater wieder geöffnet. Zum ersten Mal sind sogar Frauen auf der Bühne zu sehen.
It is too full of the milk of human kindness to catch the nearest way.
Politisch setzt der neue König auf Aussöhnung.
Karl II. Ist bereit, mit allen möglichen Leuten, auch mit Leuten, die er völlig verabscheut, zusammenzuarbeiten, weil er das musste in der Zeit, wo er im Exil war. Er ist ein Meister im Grunde genommen daran, sich auch zur Not zu verstellen.
Der neue König gewährt weitreichende Amnestien. Er bedenkt bei der Vergabe wichtiger Ämter verschiedene, ehemals verfeindete Lager. Und er verpflichtet sich, politische Entscheidungen stets vorab dem Parlament vorzulegen. Charles II. Weiß, dass er den Konflikt zwischen König und Parlament nicht erneut so eskalieren lassen darf wie sein Vater Charles I.
Das Parlament, dessen Ursprünge im 13. Jahrhundert liegen und das dann im späten Mittelalter im 16. Jahrhundert zusätzliche Kompetenzen erhalten hat oder an sich gezogen hat. Das Parlament ist auch deshalb so relativ stark, weil Heinrich VIII. Die Reformation mithilfe des Parlamentes durchgeführt hat in 1530er Jahren. Aber vielleicht auch deshalb, weil zwischen Elisabeth I. und dem Parlament ein gewisses Vertrauensverhältnis besteht. Und dieses Vertrauensverhältnis ist unter den Stuarts ab 1603 so nicht mehr da.
Besonders die Gretchenfrage sorgt für Argwohn. Wie hält es der neue König mit der Religion? Charles II. Ist zwar Protestant, aber seine Mutter sowie seine Ehefrau sind katholisch und katholische Minister sitzen in seinem Kabinett. Im Land wird die Angst vor Aufständen geschürt und Stimmung gegen Katholiken gemacht. 1666 bricht das große Feuer von London aus. 14.000 Häuser und 87 Kirchen fallen den Flammen zum Opfer. Und die antikatholische Front hat schnell einen Sündenbock gefunden.
Sie haben unsere Stadt angezündet. Gott bewahre uns davor, dass noch einmal ein Katholik den Thron besteigt. Am gleichen Tag würden die katholischen Horden durch die Stadt marschieren und die Protestanten auf offener Straße abschlachten.
Immer wieder muss Charles II. Dem Parlament versichern, dass er entschieden gegen katholische Einflussnahme vorgeht.
Ich habe bereits die papistischen Lords von ihren Sitzen im Parlament ausgeschlossen. Ich habe mich befreit von jedwedem Einfluss papistischer Ratschläge und werde alle Gesetze gegen Papisten in die Tat umsetzen. Vor allem aber habe ich meinem Bruder befohlen, sich von mir fernzuhalten.
Doch die Beteuerungen beruhigen das Parlament nicht. Denn Charles II. Hat zwar mit seinen Mätressen zahlreiche uneheliche Kinder, aber keinen Nachfolger mit der Königin gezeugt.
Er ist auch jemand, der in seinem persönlichen Lebenswandel keine großen moralischen Hemmungen hat.
So ist der Thronfolger, also sein jüngerer Bruder James, der Herzog von York.
Es ist bekannt geworden, dass der zum Katholizismus Konvertierte wohl so etwa um 1670 heimlich, und man befürchtet dann, wenn der an die Macht kommt, wird England rekatholisiert. Das führt aber zu enormen Konflikten.
Im Mai 1679 wird der Exclusion Act im Parlament eingebracht. Ein Gesetzesentwurf, der den Bruder des Königs von der Thronfolge ausschließen soll. Lord Shaftesbury, Wortführer der Exklusionisten im Unterhaus.
Falls seine Majestät sterben oder seine Herrschaften aufgeben sollte, so soll der Duke of York nicht in der Lage sein, die Kronen von England, Schottland und Irland zu erben. Jeder, der mit dem Duke korrespondiert, mit dem Ziel, ihn zum Thronfolger zu machen, soll sich des Hochverrats schuldig machen.
Das ist selbst für Charles II., der auf Kooperation und Aussöhnung setzen will, zu viel.
Keine weltliche Macht kann in eine Thronfolge eingreifen, die von Gottes Gnaden ist.
Der König wird bald das Parlament auflösen und dann geht es allen an den Kragen, die sich gegen seinen Bruder gestellt haben.
Denn auch wenn die Krone sich inzwischen weitgehend zur Einhaltung von Habeas Corpus bekannt hat, kann sie immer noch einige Tricks anwenden.
Sie kann zum Beispiel einen Gefangenen nach Schottland oder auf die Kanalinseln verlegen. Das ist außerhalb Englands. Da haben die englischen Gerichte keine Rechtsprechung. Oder ein Gefangener wird auf Gerichtsbeschluss hin freigelassen, dann wird er sofort wieder verhaftet.
Zu ihrem eigenen Schutz entwirft die Gruppe um Lord Shaftesbury ein Gesetz, das die Einhaltung von Habeas Corpus garantieren soll.
Wann immer eine Person ein Habeas Corpus Schreiben vorlegt, muss innerhalb von 3 Tagen ein Gericht die wahren Gründe für seine Inhaftierung bescheinigen. Kein Untertan dieses Reiches, weder jetzt noch in der Zukunft, darf als Gefangener nach Schottland, Irland, Jersey und Guernsey oder auf andere Inseln oder nach Übersee geschickt werden. Jede solche Inhaftierung wird hiermit für rechtswidrig erklärt.
Und dieses Habeas Corpus Gesetz von 1679, das musste der König hinterher auch unterschreiben. Es ist also beschlossen worden, an Act for the better securing of the liberty of the subject, für die größere Sicherheit der Untertanen, weil die nämlich nicht ohne Begründung einfach verhaftet werden konnten.
Auch wenn das Gesetz vor allem Abgeordnete vor den Repressalien des Königs bewahren sollte, es gilt seitdem für jeden Bürger Englands.
Bedeutsam ist es eigentlich deswegen, weil der Kern von Menschenrechten die Freiheit des Einzelnen ist gegenüber dem Staat. Und gerade im Strafverfahren greift der Staat ja ganz besonders in die Freiheit ein, wenn die Bewegungsfreiheit aufgehoben wird, weil man im Gefängnis sitzt.
Ein Gesetz, das weit über das 17. Jahrhundert und über England hinausreicht.
Diese Tradition des Habeas Corpus Rechts, das drang ein in die Verfassungstradition und kam dann über die Umwege USA und Frankreich dann im 19. Jahrhundert auch nach Deutschland zurück. Also insofern ist es heute auch eine Wurzel unserer Freiheitsrechte.
Im Zeitzeichen erinnerte Christoph Thiemann an Karl II., König von England, der am 12. Juli 1679 die Habeas Corpus Akte erließ. Zeitzeichen am Montag über Isa Vermehren, Schauspielerin, Kabarettistin und Ordensschwester.